Das ist «Herztön», der Hebammen-Podcast vom Schweizerischen Hebammenverband. Ich bin Rebecca Häfeli und bei mir ist Anna-Margareta Neff. Sie ist Leiterin der Fachstelle Kindsverlust zu Bern. Anna-Margareta Neff, wir sind hier in den Räumen der Fachstelle Kindsverlust. Was passiert da? Was ist eure Aufgabe?
Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, dass wir Eltern begleiten, wo ihr Kind gestorben ist, und zwar rund um Schwangerschaft, um Geburt und kurz nach der Geburt. Wir begleiten die Eltern kostenlos. Das heisst, sie können bei uns anrufen oder Mail schicken, wenn sie in einer Krise sind, wenn sie Fragen haben, sechs rechtliche Fragen, sechs Fragen, dass sie gerade in einer Situation sind, wo sie vielleicht Angst haben um ihr Kind oder wo sie schon wissen, dass das Kind stirbt. Oder sie sind schon ein paar Tage daheim, nachdem das Kind im Spital gestorben ist. Und wir im Beratungsteam sind alles Hebammen, die Auskunft geben. Als zweites coachen wir Fachpersonen. Wir bieten Weiterbildungen anbieten für Fachpersonen, auch für Spitäler, dass die Fachpersonen gut ausgebildet sind und wissen, was für die Eltern hilfreich ist, wenn sie die Eltern begleitet und die Familien begleitet, wo ein Kind früh während der Schwangerschaft oder Geburt stirbt.
Du hast gesagt, es sind alles Hebammen, die hier arbeiten. Also du bist selber auch ausgebildete Hebamme. Aber bevor wir jetzt da noch mehr Tiefe gehen und zu dem Thema Kindsverlust, will ich ein bisschen etwas über dich erfahren, wo du herkommst. Man hört, du bist keine Bernerin. Wo bist du aufgewachsen und in was für einem Umfeld?
Also ist schön, wenn man es immer noch hört, weil ich bin von Appenzell Innerrhoden, genau von Brülisau, so im Alpstein, hohe Kasten, Sentisgebiet. Das ist wirklich meine Heimat. Und ich merke auch heute stark, dass ich immer noch von dem sehr profitiere, im Sinne von, dass ich dort sehr verwurzelt bin und einen guten Boden habe. Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen mit noch vier anderen Geschwistern. Wir sind sehr verbunden, halt, weil wir haben Kühe gehabt, wir haben Graswirtschaft gehabt. Ich bin die meiste Zeit von meiner Jugend, erinnere ich mich, dass ich draußen auf der Wiese war, fast immer barfuß. Und das macht natürlich etwas, dass ich mich sehr verbunden fühle mit der Natur, mit dem Boden. Und das ist etwas, was man natürlich fürs ganze Leben und auch fürs Hebammen sein sehr gut tut.
Die Verbundenheit mit der Natur, also das heisst ja auch, ich stelle mir vor, der Kreislauf vom Leben ist dort näher. Also wenn man Tiere hat, dann kommen die auf die Welt oder kommen die Junge über und es sterben dann wieder Tiere. Ist das etwas, wo du auf dem Bauernhof auch schon früher damit konfrontiert worden bist?
Ja, und jetzt geht das Wort konfrontiert. Eigentlich bin ich im Kreislauf vom Leben aufgewachsen. Und ich rede eigentlich nicht von konfrontiert, weil es einfach dazugehört. Also ist etwas, wenn bei uns ein Kälbchen auf die Welt gekommen ist, bin ich auch schon dabei gewesen, wo ich Kind war und habe gesehen, wie es rauskommt. Und manchmal ist ein Kälbchen halt auch bei der Geburt schon da gewesen und ist gestorben. Also ist etwas, was völlig normal gewesen ist bei uns auf dem Bauernhof. Und in diesem Kreislauf bin ich aufgewachsen und es hat mir sicher auch halt geholfen, das Leben nicht einfach nur das Lebendige vom Leben gesehen, sondern Leben heisst für mich immer, gehört beides dazu. Leben heisst auf die Welt kommen und heisst auch wieder sterben.
Also so die Begegnung, sage ich jetzt, mit dem Tod, das ist etwas, wo du früher schon mitbekommen hast? Auch im Zusammenhang mit Menschen?
Das ist, glaube ich, das ist meine erste Erinnerung ans Sterben. Meine Grosseltern haben gerade im gleichen Haus auf dem Bauernhof oben dran gewohnt. Quasi wie in Bern im Stöckli haben sie im ersten Stock gewohnt. Und wo mein Grossvater gestorben ist, war ich etwa 7-8 als 7-8-jährig. Und ich mag mich einfach sehr erinnern, letztes Mal war wirklich noch die Situation, die Verstorbenen sind daheim geblieben. Also mein Grossvater war bei uns in der Stube aufbar. Ich weiss noch, ich habe von der Erinnerung, ich hatte vier Kerzen grosse rundherum. sind immer Leute ein- und ausgegangen, die uns besuchen gekommen sind, die an Sterbe, also zu ihm gegangen sind, um ihm die letzte Ehre zu weisen. Und wir Kinder sind in der Stube rumgesprungen und ich weiss noch, zwischendurch haben wir uns alle wieder gesagt, oh, pst, sie sind ein bisschen ruhig. Und für ein paar Minuten sind wir ruhig gewesen und dann haben wir wieder gespielt und haben einfach ganz normal, sind wir auch dort dabei gewesen. Also hat etwas sehr eine Verbundenheit gegeben. Und das Sterben hat in dem Sinn ist etwas gesehen, wo dazugehört hat. Auch zum Beispiel, dass man nachher den Toten begleitet hat. Also mein Grossvater, wir sind alle, wo er abgeholt worden ist, haben vier Männer haben tragen ins Dorf, auf den Friedhof. Und wir sind alle hinten angelaufen und sind mit ihm den Weg gegangen, bis zu seinem Ort, wo er dann eingebettet ist und begraben war. Und das hat sicher mein Leben und meine Haltung zum Leben hat es geprägt.
Das klingt nach einem sehr natürlichen Umgang mit dem Tod. Hat es auch irgendwann einmal einen Moment gegeben, wo du realisiert hast, dass das nicht überall, ich sage jetzt mal, normal ist?
Ja, natürlich. Vor allem, wo ich dann ein bisschen aus dem Dorf und aus dem ländlichen Umfeld bin ich nachher auf St. Gallen gekommen, habe dort meine Handelsschule gemacht, so als erste Ausbildung. Und nach und nach hat es natürlich das sehr, hat sich das getrennt. Also schon ein paar Jahre später, als meine Großmutter gestorben ist, sie war nicht mehr daheim aufgebahrt gewesen. Sie war nachher hatte eine Andachtskapelle gehabt, gerade beim Friedhof, bei der Kirche. Und sie war dort nachher, gewesen. Oder zum Beispiel, ein Jahr von der Hebammenschule, bin ich im ersten Jahr gewesen, und dann ist mein Vater gestorben. Und ich habe ihn begleiten dürfen. Ich war in der Nacht dabei gewesen, wo er gestorben ist. Und dort weiss ich noch, ist für mich so klar gewesen, dass ich möchte ihn noch begleiten, ihm helfen, Kleider anlegen, helfen, waschen. Und er war im Kantonsspital Herisau gewesen. Und dort hat der Pflegende so mich mit grossen Augen angeschaut und hat gesagt, ja, also, sie würde mir wirklich abraten, weil es hat keinen schönen Anblick und das ist nicht eine schöne Handlung. Ich soll doch nachher, wenn er dann in der Friedhofkapelle ist, wieder zu meinem Vater. Und ich bin dort sehr perplex gewesen, habe es aber noch sehr wenig gewusst, Erfahrungen selber, was wäre ein gesunder Umgang mit Tod und Sterben von meinem Berufsfeld. Und habe dort einfach ja gesagt. Und das ist jetzt zum Beispiel etwas, das würde ich heute ganz klar anders machen. Das ist in dem Sinne bereuen, ich kann es gut integrieren, aber ist heute noch ein Gefühl, das bei mir auslöst, ah, schade, dort wäre ich gerne dabei gewesen.
Aber wenn man jetzt noch mal ein bisschen zurückblättert, also du hast gesagt, du bist dann nachher in die Handelsschule. In dem Fall war Hebamme noch nicht das Berufsziel gewesen.
Hebamme war lange nicht auf dem Fokus für mich, dass ich Hebamme werden könnte. Ich habe in den Jugendjahren schlichtweg nicht gewusst, was ich will. Oder hat mich so viel interessiert, dass ich mich nicht entscheiden konnte. Ich habe dann mal eine Handelsschule gemacht und ist aber sehr schnell klar geworden, dass mich Medizin interessiert. Und darum habe ich gerade nach der Handelsschule mit 20 habe ich die Zweitwegmatura angefangen und habe dann die Zweitwegmatura gemacht, um nachher Medizin zu studieren. Ich bin dann auf Bern gekommen und habe das auch angefangen. Ich habe ein Jahr Medizin studiert. Hat man wirklich sehr Mühe gehabt mit der Ausbildung. Ist mir sehr hierarchisch vorgekommen und eigentlich auch von Anfang an habe ich gewusst, eigentlich will ich Alternativmedizin studieren. Und habe das Gefühl gehabt, nein, für das brauche ich das Fundament, die Grundausbildung von der Medizin. Ich habe darum nach einem Jahr mal einen Zwischenhalt gemacht, weil ich einfach gemerkt habe, jetzt muss ich ein Zwischenjahr machen, ich muss mir klar werden, will ich das wirklich machen. Und in dieser Zeit bin ich schwanger geworden. Und das hat dann gerade einige Fragen gelöst für den Moment. Und ich habe recht schnell aufeinander meine zwei Söhne geboren und bin die ersten zwei Jahre wirklich ganz daheim gesehen, habe für sie gesorgt und bin dann wieder eingestiegen, dass ich als kaufmännische Angestellte, als Buchhalterin gearbeitet habe.
Aber trotzdem hat es irgendwann noch mal einen Wandel gegeben. Also du hast dich anders besonnen, hast eben dann die Hebammenausbildung gemacht. Oder bist du überhaupt darauf gekommen, Hebamme zu werden?
Ja, das hat nochmal einen Wandel gegeben und das ist nicht ganz freiwillig passiert. Ich bin dann ein paar Jahre als Buchhalterin habe ich gearbeitet und meine Kinder waren dann 6, 7 und ich habe immer zu meinem Mann gesagt, hey, eigentlich möchte ich mit Menschen arbeiten und ich möchte wie näher und ich möchte etwas Sinnvolles machen. Und gleichzeitig habe ich mich sehr wohl gefühlt, bin ausgefüllt gesehen mit meinem Familienleben, mit dem Arbeiten. Und dann bin ich ziemlich heftig krank geworden. Ich habe Lymphdrüsentumor bekommen, noch ohne Symptome. Und gleich, ich habe die Mandeln rausgeschnitten, weil sie gewachsen sind. Und dann war der histologische Befund, dass ich Lymphdrüsentumor habe. Und das hat etwas natürlich, das hat gerade alles erschüttert, was in meinem Leben war.
Und du bist dann noch relativ jung gewesen, also du bist heute 51. Und die Kinder waren noch relativ klein gewesen.
Genau, also ich war jetzt mal 33 und die Diagnose ist aus heiterem Himmel gekommen für mich. Hat für mich überhaupt nichts darauf hergezeigt. Also ich bin sehr in einen Schockzustand gekommen. Meine Kinder waren 6, 7, als ich die Diagnose bekommen habe. Und das hat schon gerade einfach alles erschüttert. Und hat natürlich gleichzeitig, war ich dann im Nachhinein gemerkt habe, ich habe in dieser Zeit, wo ich die Diagnose hatte und mich auch musste damit beschäftigen, ja, was mache ich? Mache ich eine Therapie? Mache ich keine Therapie? Und ich habe mich dann wirklich tatsächlich vor 5 Jahren entschieden, um keine Therapie zu machen. Also keine Therapie im Sinne von Chemotherapie. Und habe mit alternativen Möglichkeiten geschaut. Und das war auch 5 Jahre gut gewesen. Und in dieser Zeit, und das ist mir dann als Hebamme sehr zu gut gekommen, habe ich eigentlich müssen lernen, den salutogenetischen Ansatz, wo ich jetzt als Hebamme wieder sehr kann profitieren davon, was heisst Krankheit? Was heisst, ich bin krank oder ich habe eine Krankheit? Das Kontinuum von krank sein, trotzdem mich gesund fühlen, in dem Vakuum rein, wie bewege ich mich, wie fühle ich mich, wie gehe ich mit dieser Krankheit um? Und das ist etwas, wo ich in diesen 5 Jahren zum Glück Zeit hatte, um mich auszuprobieren und lernen, damit umzugehen. Und in dieser Zeit habe ich gleichzeitig wirklich mich nochmal hergesetzt und habe geschaut, was ist für mich wichtig im Leben und wie will ich weitergehen. Es war auch in dem Sinne wie eine Möglichkeit gewesen, dass ich einfach nochmal geschaut habe, was will ich in meinem Leben vielleicht noch machen. Ich bin dann zu einer Berufsberaterin und ist wirklich sehr schnell, nach 2 Sitzungen hat sie mir gesagt, ja, lass, du hast dich interessiert Medizin und mit Frauen arbeiten. Die 2 Themen sind so klar vorgekommen, wie wär's denn mit Hebammen? Und ich bin jetzt sehr perplex gewesen, weil ich habe ja 2-mal geboren, hatte 2 gute Schwangerschaften gehabt, eine Geburt sehr schwierig gewesen, Hebamme ist wirklich nicht auf meinem Fokus gewesen. Und ich habe so gestaunt und habe wirklich so rein rational können sagen, ah ja, klar, also es liegt wie auf der Hand. Und habe mich nachher nicht mehr eine Sekunde zögert. Ich habe mich wirklich sofort angemeldet ins ganze Prozedere und habe auch sehr notlos die Hebammenschule anfangen. Was dann passiert ist in der Hebammenschule, ist natürlich eine strenge Zeit gewesen. Ich habe 100% müssen dürfen arbeiten. Ich habe die Ausbildung gemacht, ich war dann schon ein bisschen älter gewesen, mit jungen Hebammen. Und in dieser Zeit habe ich sicher weniger um mich selber gekümmert und gesorgt für mich. Und im 3. Jahr vor Hebammenausbildung sind meine Lymphdrüsen wirklich in sehr kurzer Zeit gewachsen und der Lymphdrüsentumor ist ja vorher da gewesen, aber hat sich dann wie können weiter wachsen. Und dort bin ich dann wirklich nochmal sehr, wirklich konfrontiert worden, was mache ich? Und habe mich schlussendlich für Chemotherapie entschieden. Und habe gleichzeitig mit dem 3. Jahr vor Hebamme sein, habe ich Chemotherapie gemacht. Und habe dann wirklich die Hebammenschule ohne Unterbruch abgeschlossen.
Du hast, nehme ich jetzt mal an, auch eben durch die sehr persönliche Geschichte Berührungsängste verloren mit dem Thema Tod, mit dem Thema Sterben. Ist das dann auch quasi der Bogen gewesen zur Fachstelle Kindsverlust, wo du heute arbeitest als Leiterin?
Also der Bogen war zuerst mal sehr organisch gewachsen. Ich habe die Hebammenschule angefangen, bei den Praktiken und bin einfach sehr schnell immer wieder an ein paar hergekommen. Oder, ich habe Begleitungen gemacht, wo es um Sterben gegangen ist. Es war wie eine Art, wahrscheinlich eine Anziehung gewesen, oder wahrscheinlich bei mir auch am Boden, wo es einfach wie hat dürfen passieren, dass die Eltern irgendwie den Weg zu mir gefunden haben. Und das war eigentlich der Ursprung gewesen, dass ich auch als Hebamme sehr schnell mit Leben und Sterben zu tun hatte. Und aus dem heraus bin ich, wo ich habe im Frauenspital in Bern die Hebammenschule abgeschlossen und habe nachher dort können bleiben. Und wo eine Stelle frei wurde als Trauerbegleiterin, habe ich nicht eine Sekunde zögert, sondern habe mich gerade gemeldet. Und für mich war es so klar, genau das wollte ich machen. Und es ist auch so notlos weitergegangen. Ich habe die Stelle bekommen, ich konnte eine größere Ausbildung machen, die mir heute sehr dient. Und aus dem heraus bin ich nachher an die Fachstelle Kindsverlust Schweiz gekommen.
Fachstelle Kindsverlust Schweiz, wo wir ja da jetzt in einem von den Büros sitzen. Was sind das für Geschichten, wo du da damit konfrontiert bist?
Es sind ganz unterschiedliche Situationen, wo die Eltern bei uns anrufen. Und das kann wirklich eine Mutter sein, die bei uns anrufen, 3 Tage nachdem, dass sie das Kind geboren hat, wieder daheim ist, wo heimgekommen ist, uns anrufen und sehr verzweifelt tönt, weil sie überhaupt nicht weiss, wie soll sie jetzt daheim mit dieser Situation umgehen. Das ist eine Situation. Dann gibt es Väter, die anrufen, die merken, dass Frauen ja, sehr traurig sind, die selber sehr überfordert sind und die Unterstützung fragen für die Mutter, also für die Frau. Und gleichzeitig natürlich auch dort das Thema ist, wie können sie als Mann, als Vater damit umgehen. Dann gibt es Nachbarinnen, die anrufen. Sie haben gehört, die Nachbarin hat ein Kind verloren, sie will ihr helfen, was ist hilfreich, wie können sie der Nachbarin beistehen. Es gibt Grosseltern, die bei uns anrufen. Also es ist ganz in unterschiedlichen Situationen. Und dann gibt es auch immer wieder Frauen, die erst bei der nächsten Schwangerschaft, also der sogenannten Folgeschwangerschaft, anrufen, weil sie merken, sie sind wieder schwanger, sie haben grosse Ängste und wissen überhaupt nicht, wie damit umgehen.
Gibt es in der Zeit, wo du jetzt da schaffst bei der Fachstelle, zuerst als Mitarbeiterin und jetzt als Leiterin, eine Geschichte, die dir besonders nahe gegangen ist?
Es gibt sehr viele verschiedene Geschichten, wo mir sehr nahe gegangen sind. Und so ganz spontan kommt mir jetzt eine Situation sein, ein Vater hat angerufen an der Fachstelle, hat gesagt, sie sei jetzt seit einem Tag aus dem Spital draußen. Ihr Kind ist kurz vor dem Termin gestorben. Die Frau hat es geboren, sie sind heim. Und er hat gesagt, und morgen ist Kremation. Und die Grosseltern wollten ins Spital kommen, also seine Eltern und die von Mutter. Und das Personal hat ihnen gesagt, ah nein, das ist doch jetzt eine ganz wichtige Zeit für euch. Nutze die mit dem verstorbenen Kind zusammen und die Grosseltern könnten nachher kommen. Und er hat eigentlich angerufen für die Frau, was gibt es noch für Unterstützungsmöglichkeiten. Und ich habe dann wirklich einen Moment zögert, weil ich habe gehört, die Kremation ist schon geplant, sie ist morgen. Und gleichzeitig hat sich bei mir alles zusammengezogen, weil was man weiss und was wirklich für die Eltern etwas ist, was im Nachhinein wirklich sagen, ist erstens, dass alles sehr schnell gegangen ist, dass sie wenig Zeit mit dem verstorbenen Kind hatten und dass sie sich sehr einsam fühlen. Und wenn die Grosseltern zum Beispiel, also sind ja, sie trauern um ihr Enkelkind, wenn man die nicht von Anfang an mitnimmt in dieser Geschichte oder geschwisterte Kinder, dann ist es viel schwieriger, dass die nachher nicht dabei sind, weil man kann nicht miteinander über das Kind reden, weil es ist ja so, dass das ist schon das Spezielle, wenn ein Kind so früh stirbt, dass man noch keine gemeinsamen Erinnerungen hat, dass noch keine, zum Beispiel, man hat noch nie zusammen einen Geburtstag gefeiert, man hat keine Fotos, wo man sich mit dem Kind etwas spielt oder ein Anlass ist. Und das ist da, wo eigentlich ganz wichtig ist, dass in der ersten Zeit, wo das Kind verstorben ist, dass es gleich noch möglich ist, möglichst viele Erinnerungen zu schaffen. Und dem Vater am Telefon habe ich dann wirklich gesagt, jetzt, ich unterbreche ihn kurz und wenn ich da höre, was er sagt, und habe das so erzählt, was würde es bedeuten, wenn auch Grosseltern ein Enkelkind sehen können, wenn die Kremation halt noch ein bisschen verschoben wird. Er hat sehr gestutzt, er hat sehr gehört. Das Telefon war auf laut geschaltet, also die Frau konnte hinten dran mithören. Wir haben am nächsten Tag und am übernächsten Tag nochmal telefoniert und sie haben wie kalt gestoppt. Also hat wie ein Break gegeben, dass nicht alles so schnell muss laufen. Sie haben das Kind mit heimgenommen und die Grosseltern sind dann heimgekommen zu ihnen und die nahe Familie und wichtige Personen für sie, die sie auch nachher wollen, die Geschichte mit ihnen teilen, sind sie daheim besuchen gekommen und haben ihre Tochter kennengelernt. Und das hat natürlich etwas enorm Wertvolles gegeben für die Familie, dass sie miteinander Sachen haben können erleben zusammen mit dem Kind. Und das stärkt mich natürlich, so Geschichten stärken mich immer wieder, wenn es möglich ist, dass die Eltern in die eigene Kraft kommen und aus ihnen heraus schauen, was hilft uns, was tut uns gut und aus dem heraus ihre eigenen Ideen können verwirklichen.
Also verstehe ich das richtig, dass es bei eurer Arbeit vor allem darum geht, besser zu trauern oder so zu trauern, dass man eben so ein Erlebnis, wo es ja vermutlich keinen Trost dafür gibt, gesund kann überleben?
Also besser trauern ist ganz ein heikler Ausdruck, weil das weiss man wirklich vor Trauer, dass sie sehr individuell ist. Jeder Mensch hat seine eigenen Strategien im Umgang mit Gefühlen, mit schwierigen Situationen. Und von dem her kann man eigentlich nicht wie ein Erfolgsrezept, das wäre sehr schön, wenn man das hätte, aber das gibt es wie nicht. Was unsere Arbeit ist, ist, dass wir den Zeitdruck probieren rauszunehmen, weil das klingt zwar ganz brutal, aber wenn ein Kind stirbt oder überhaupt ein Mensch stirbt, dann muss man nicht mehr pressieren, weil der Mensch ist gestorben. Und von dem her hätte ich mir eigentlich dann ganz viel Zeit, um zu schauen, ja, was macht es mit uns, was brauchen wir jetzt? Und eigentlich auch so, ich finde es ganz ein schönes Bild, wir alle sind, wenn so Sachen passieren, eigentlich ein bisschen ausser uns, weil wir können in eine Hektik, wir können in ein Zeugs, wir sind im Kopf und es macht einfach mit uns. Und wenn man dort uns Zeit lässt, dass wir wieder können, zu uns und in uns kommen und aus dem heraus handeln, dass wir wieder bei uns sein können, dann gibt es ganz andere Handlungen.
Wie gross ist denn der Anteil oder wie schätzt du das ein, euer Beitrag quasi zum auch das Tabu brechen? Das ist ja immer noch ein Tabu, wenn ein Paar ein Kind verliert in so einer frühen Phase.
Ein Kind so früh verlieren, allgemein der Tod ist ein Tabu, immer noch. Und ein Kind, das so früh wieder stirbt und vor allem so im Kontext die Vorstellung, dass eine Generation nach uns, vor uns stirbt, das ist etwas, das nicht in unseren Kontext von Kommen und Gehen passt. Und eigentlich überfordert es uns alle und macht mit uns Menschen, mit allen, macht es ganz viel. Unabhängig ist es eine Fachperson oder sind es Familien oder Menschen rundum. Und dort ist es so, dass wir als Fachstelle, das ist unser drittes Standbein, wir machen die Öffentlichkeitsarbeit, dass man wirklich die Öffentlichkeit sensibilisiert. Es gibt es, also es passiert, dass ein Kind früh stirbt, auch während der Schwangerschaft, Geburt, im Wochenbett. Und mit verschiedenen Veranstaltungen, Möglichkeiten darauf achtet, dass das in der Öffentlichkeit ein Thema wird. Wo wir möchten die Öffentlichkeit sensibilisieren, dass es die Realität ist, dass Kinder so früh sterben. Und so wirklich in die Öffentlichkeit bringen, ist ein Thema, dass Kinder so früh sterben. Und die Leute probieren vor allem auch zu sensibilisieren, ja, wie können sie reagieren, was wäre hilfreich. Wir haben zum Beispiel auf unserer Homepage haben wir ein Blatt «Hilfreiches Verhalten für Angehörige», für auch Firmen, wo Eltern geschrieben haben, Mütter, was wäre für sie hilfreich und was ist für sie weniger hilfreich. Und das ist zum Beispiel etwas, wo die Menschen brauchen, weil wir alle fühlen uns überfordert. Was können wir sagen? Was gibt es in solchen Situationen zu sagen? Eigentlich häufig gibt es dann Floskeln, das kommt schon wieder gut, du hast doch noch ein Kind, bist froh, kannst wieder schwanger werden, bist noch jung. Und das sind zum Beispiel Aussagen, wo die Mütter immer wieder sagen, wo sie sehr verletzt.
Du bist ja nicht nur in Anführungszeichen, du bist nicht nur auf der Fachstelle engagiert, sondern auch als Hebamme in der eigenen Praxis. Und dort hast du dich ja auch ein bisschen spezialisiert.
Genau, also wo ich aus dem Frauenspital Bern rausgegangen bin, habe ich mir wirklich nochmal überlegt, was möchte ich machen, was ist mir wichtig. Ich bin dann dort gerade die Leiterin von Fachstelle Kindsverlust Schweiz geworden, habe die Führungsfunktion übernommen und gleichzeitig war es mir ganz wichtig, mit der Basis verankert zu sein. Eines von meinem Wertvollsten, was ich wirklich im Leben mache, ist Eltern direkt begleiten, wenn ein Kind stirbt. Und aus dem heraus hat es sich eigentlich notlos ergeben, dass ich jetzt meine eigene Praxis habe, also in einer Gemeinschaftspraxis, wo es um Frauenheilkunde und Kinderheilkunde geht und dort vorwiegend Eltern begleite, wo das Kind stirbt. Jetzt auch häufig so, dass Eltern können und vor allem Mütter, die eine frühe Fehlgeburt erlebt haben und merken, dass sie Unterstützung brauchen. Und aus dem heraus bin ich heute 50% in Praxis tätig und begleite die Eltern dann auch begleiten, zum Beispiel in einer Folgeschwangerschaft, wieder die Schwangerschaft begleiten und mache auch das Wochenbett mit einem lebendigen Kind, das dann wiederkommt. Und das ist natürlich für mich enorm schön, weil ich kann wirklich sagen, ich darf an beiden Seiten des Lebens arbeiten. Denn wenn alles gut kommt, wenn es lebendig ist, wenn es so läuft, wie man es sich wünscht. Und auch dann, wenn es eben auch Leben heisst, wenn Kinder sterben. Und das gibt für mich so wie ein grosses Ganze, wo einfach sehr wertvoll für mich ist, weil das bedeutet für mich Leben.
Das ist «Herztön», der Hebammen-Podcast vom Schweizerischen Hebammenverband. Bald mit neuen Geschichten rund um Hebammen und um Geburten.